dem Heiligen Geist auf der Spur. Das war meine Predigtreihe, heute endet sie, aber der Heilige Geist endet nicht, das geht weiter. Und das war auch Sinn der Sache. Ich hatte das wirklich am Herzen, über den Heiligen Geist mal richtig ausführlich zu predigen. Eigentlich müsste man das noch viel, viel ausführlicher machen. Aber uns anzuregen, uns mit dem Heiligen Geist auseinanderzusetzen und beschäftigen, wahrzunehmen, wer er eigentlich ist und dass er gerne mit uns zusammenarbeiten möchte, dass er seinen Platz im Gottesdienst hat. Genau, und das, darum geht's heute, der Heilige Geist im Gottesdienst. Stell dir mal vor, wir laden ihn ein in den Gottesdienst und lassen ihn nicht zu Wort kommen. Das wäre ungefähr so, wir haben ja heute Gäste, ne? Juke und Sarah oder Sarah und Juke, die sind hier, wir haben sie eingeladen, Lobpreis zu machen. Wir stellen mal vor, uns fällt das heute Morgen ein, ach nee, wir stellen den ganzen Gottesdienst um und wir verzichten auf Lobpreis. Stell dir mal vor, wie Sarah und Juke sich dann fühlen. Die sind heute Morgen über 2 Stunden gefahren, hierher, um uns zu dienen. Und dann sitzen sie da und sind Gäste und kommen nicht dran. Also für die beiden ist das schon mal Panne, ne? Ich bin ja froh, wir haben das ja nicht gemacht, das ist auch so, sehr gut so. Und ich drehe mal um, worauf hätten wir verzichten müssen? Wir haben den Lobpreis ja heute Morgen erlebt. Ich fand ihn genial. Die Gegenwart Gottes war da. Ja? Worauf hätten wir verzichtet, wenn wir Sarah und Juke nicht hätten Lobpreis machen lassen? Silvia vergesse ich jetzt nicht, die war auch mit dabei, aber die ist nicht Gast, die ist sowieso da. Aber ne, das heißt nicht, dass sie irgendwie abgewertet oder weniger ist. Ne? Aber stellt euch das mal vor. Und so ist das, wenn wir den Heiligen Geist nicht zu Wort kommen lassen. Wir laden ihn ein und sagen, ja, Heiliger Geist, sei da und nimm Raum ein und rede du. Und dann hören wir wohl, aber geben es nicht weiter. Wir lassen ihn nicht zu Wort kommen. Irgendwie Panne, oder? Und dazu möchte ich uns heute Morgen ermutigen, nicht nur sagen, so Heiliger Geist, komm und sei da, sondern rede auch. Rede auch. Gib uns Inspiration. Gib uns Eindrücke. Gib uns Impulse. Wie auch immer man das nennen will, gib uns Gedanken von dir. Rede du zu uns. So, und das darf noch viel, viel mehr werden. Der Heilige Geist redet gern. Der ist keine Quasselstrippe, die man nicht wieder auskriegt. Aber er redet gern. Er möchte uns mitteilen, was Jesus auf dem Herzen hat. Er möchte uns mitteilen, was der Vater im Himmel, im Thronsaal mit Jesus redet. Weil er uns liebt. Weil er uns ermutigen will. Weil er uns aufbauen will und manchmal, auch wenn es nötig ist, trösten will. Und manchmal ist auch Ermahnung dabei, wenn wir das brauchen. Aber immer liebevoll, er möchte gerne zu uns reden. Und es ist gut, wenn wir auf ihn hören. Ich nehme dazu in 1. Korinther 14, da werde ich viele Verse draus nehmen. Und der Korintherbrief ist, wie der Name schon sagt, an eine Gemeinde in Korinth geschrieben. Und die Korinther, die waren total begeistert vom Heiligen Geist. Die haben sich so gefreut, so der Heilige Geist schenkt Gaben, die haben so viele Geistesgaben gehabt und die waren so begeistert davon und da ging alles durcheinander. Da kam so viel und jeder wollte noch eine Geistesgabe geben, jeder wollte noch eine Prophetie geben und in Zungen singen und so weiter. Das war also ganz anders als hier. Und Paulus sagt so, liebe Leute, das ist eine super klasse Sache, aber jetzt, ich muss da mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Der Heilige Geist ist kein Geist der Unordnung, ich möchte da mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Und deswegen fängt er an, so mal ein paar Dinge klarzustellen, was das eigentlich ausmacht, wie wir damit umgehen sollen und so weiter. Und darum geht es. Ich fange mal mit dem ersten Vers an. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung, aber am meisten, dass ihr weissagt. Wer die Bibel so ein bisschen kennt, der weiß, was vor dem 14. Kapitel kommt. Ja, das 13. Kapitel, das kann sich jeder ausrechnen, das weiß ich, aber was steht da drin? Das ist das hohe Lied der Liebe, die wirklich ein tolles Kapitel. So, und das steht nicht umsonst direkt vor diesem Kapitel. Und darauf nimmt Paulus hier Bezug. Das Wichtigste, das Allerwichtigste bei allen Geistesgaben und bei all dem Umgang ist die Liebe. Wenn wir die Liebe nicht haben, dann ist das alles, ich sag's mal auf Deutsch, Müll. Mist. Die tollste Prophetie ohne Liebe weitergebracht wird keiner annehmen, wird keine Wirkung haben. Sie muss mit Liebe rübergebracht werden. So, das ist das A und O. Der Umgang miteinander muss aus Liebe geschehen. So, und deswegen auch alle Geistesgaben stehen immer unter diesem Vorbehalt. Es muss mit Liebe geschehen. Sonst hat es keinen Wert. Und das betont Paulus hier. Er sagt nicht so, die Liebe ist alles und die Geistesgaben sind gar nichts. Nee, das sagt er nicht. Die Liebe steht über allem, das ist richtig. Und wenn die Geistesgaben mit Liebe gegeben werden, dann haben sie ihren Wert und dann ist es wichtig. Und er sagt, strebt danach. Und am meisten, dass ihr weissagt. Weissagung, ich komme gleich drauf, was das ist. Es ist eine, ich sag's aus eigener Erfahrung, es ist eine tolle Sache, wenn du das erlebst, dass Gott dir eine Botschaft gibt. Es ist ein erhebender Moment. Als ich das erste Mal erlebt habe, da war mir auf einmal bewusst, der allmächtige Gott redet zu mir. Ich, kleiner Mensch, er redet zu mir. Ich bin ihm wertvoll und er beauftragt mich, etwas weiter zu sagen, was von ihm kommt. Welche Ehre ist das? Und es ist wirklich ein besonderer Moment. Und man fühlt sich da auch entsprechend, also ich glaube nicht, dass wir uns dann unbedingt erheben, sondern das ist eher, ich habe mich zumindest eher klein gefühlt, aber trotzdem geehrt von Gott. Er sieht mich, er weiß mich, er kann mich gebrauchen. Er gibt mir etwas, damit ich das weitergeben kann. Aber ich bin letztendlich nichts anderes als ein Postbote. Weil ich habe die Botschaft nicht mehr ausgedacht, sondern ich habe sie nur empfangen und ich gebe sie weiter. Ein Postbote hat keine andere Aufgabe, der muss nicht jeden Brief auswendig lernen und dann mündlich weitergeben, sondern der nimmt den Brief und steckt den in den Briefkasten bei dir zu Hause. Das ist seine Aufgabe. Man könnte sagen, ja, das ist doch eigentlich gar nichts. Wenn du den Brief nicht kriegst, dann weißt du, wie wertvoll diese Aufgabe ist. Aber der Postbote hat den Brief nicht geschrieben. Also ich kann dem Postboten nur dafür Ehre geben, dass er ihn ausliefert, aber nicht dafür, dass er ihn geschrieben hat. Und das muss uns bewusst sein. Aber dieser Dienst des Auslieferns ist ungeheuer wichtig. Und wenn wir das nicht tun, und da komme ich zu uns, der Heilige Geist gibt uns etwas, beauftragt uns, liefer das bitte an die Gemeinde aus. Ich habe dir jetzt einen Gedanken gegeben, der ist nicht alleine nur für dich, sondern ich möchte, dass du den weitersagst. Das ist deine Aufgabe. Ja, ein Postbote, der das nicht macht, wird rausgeschmissen. Wir werden nicht rausgeschmissen, ihr werdet auch nicht rausgeschmissen, aber ich ermutige euch, euren Dienst in der Beziehung treu zu tun, sondern denn, wenn ihr etwas von Gott empfangt, das dann auch weiterzugeben. So, Paulus fängt ziemlich gleich zu Anfang an, den Wert der Weissagung gegenüber der Sprachenrede hervorzuheben. Das war nötig. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Korinther waren total begeistert von den Geistesgaben und am liebsten haben sie in einer Sprache geredet, die sie nie gelernt haben, Sprachenreden, Zungenreden. Das ist, sie empfangen etwas von dem Heiligen Geist, sie machen letztendlich nur einen Mund auf und bewegen ihre Zunge, aber die Worte, die gibt der Heilige Geist. Und wenn man das mal erlebt hat, das ist so eine tolle Erfahrung, nicht weil da nur einfach was rauskommt, sondern ich rede Lob Gottes. Ich bete zu Gott ganz direkt. Ich habe einen direkten Draht zu Gott. Und das, ich sag mal, wenn man mit jemandem direkt redet, selbst wenn man nicht weiß, was man redet, man hat trotzdem eine Beziehung, man spürt die Gegenwart. Und das ist eine tolle Erfahrung, mit Gott zusammen zu sein, ganz eng zusammen sein. Und das haben die Korinther praktiziert, auch im Gottesdienst. Alle Mann durcheinander. Wir sind Norddeutsche, ich weiß, bei uns passiert sowas nicht. Wir reden ganz selten durcheinander. Ne, wir haben immer Ordnung. Also eigentlich bräuchte ich das gar nicht zu erwähnen. Aber Paulus musste das erwähnen. In Korinth ging das wirklich drunter und drüber. Nur was nützt das, wenn ich euch jetzt in irgendeiner Sprache, die ihr nicht kennt, predigen würde? Oder beten würde? Was würde euch das bringen? Da würdet ihr spätestens nach 5 Minuten irgendwann wegnicken und sagen, ja, schöne Zeit hier, ich schlafe ganz in Ruhe. Verstehen tue ich ja sowieso nichts. Genau, und das macht Paulus den Korinthern auch deutlich. Was nützt das, wenn ihr so toll in Sprachen reden könnt? Das nützt euch, aber nicht den anderen. Und deswegen im Gottesdienst lieber in verständlicher Sprache reden. Schon das, was Gott dir gegeben hat, aber bitte nicht unbedingt in Zungen. So, ich lese das mal in Vers 2 bis 4. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. So ganz wichtig. Wenn ich in der Gemeinde bin, wozu ist Gottesdienst da? Wozu feiern wir Gottesdienst? Um Gemeinschaft zu haben, um teilzuhaben, um einander zu dienen. Ein jeder habe etwas, wir empfangen und geben weiter, aber nicht nur für uns, sondern für alle. Die Sprachenrede ist ja nicht wertlos deswegen. Aber die gehört nicht unbedingt in den Gottesdienst. Die gehört, wenn ich Zeit habe mit Gott alleine, egal wo ich bin, ob ich zu Hause bin, im Kämmerlein oder im Wald spazieren gehe oder wo auch immer oder im Auto fahre, da kann ich mit Zungen reden und laut und schreien und da werde ich erbaut, da werde ich getröstet. Ja, ich baue mich auf dadurch, dass ich mit Gott kommuniziere. Und beim Autofahren, man sollte schon auf die Straße achten dabei. Und das geht. Ich kann Zungen reden und Auto fahren, weil ich brauche mir keine Gedanken darüber zu machen, was ich eigentlich sage. Wenn ich in Deutsch bete, dann mache ich mir schon Gedanken, was ich sage und wie ich Gott anrede und was ich ihm alles bringen will. Aber in Zungen brauche ich das nicht, das macht der Heilige Geist. Also kann ich mich auch aufs Autofahren konzentrieren. Aber das hat im Gottesdienst nicht den Platz, sondern da lieber weissagen. Also hier bei uns auf Deutsch weitersagen, damit es jeder versteht, damit das Reden Gottes auch verständlich ist. Durch Weissagung redet Gott zu uns. Weissagung ist, oder auch Prophetie, das ist dasselbe. Gott gibt uns einen Gedanken ins Herz, der nicht von uns kommt. Und er redet persönlich zu uns. Und wenn du etwas empfängst im Gottesdienst, natürlich musst du gucken, ist das jetzt für mich persönlich? Ja? Aber in der Regel, wenn du sowas empfängst im Gottesdienst, dann ist das für einen von uns oder sogar für mehrere von uns, vielleicht sogar für alle. Und deswegen ist das wichtig, das weiterzugeben. Und wir handhaben das hier so, ihr habt das vorhin gehört, Usanne hat das gesagt, so wenn jemand was empfangen hat, dann kommt er bitte zur Leitung. Das ist nochmal, wir machen das als Vorinstanz, damit wir dich ermutigen können, das dann weiterzusagen und auch ein Stück weit abzuspüren, ist das jetzt dran? Oder gehört das jetzt im Moment nicht hierher? Oder an welchem Platz gehört das? Ja, da wollen wir einfach Unterstützung geben, nicht euch beurteilen, ist das jetzt richtig? Natürlich auch ist das richtig, das gehört auch mit dazu. Aber das ist nicht in erster Linie, sondern vor allen Dingen, wo gehört das hin? An welchem Platz gehört das, damit es wirklich den Wert bekommt, den es haben soll? Ja, da wollen wir euch unterstützen. Deswegen machen wir diese Vorinstanz, dass ihr zu uns kommt. Warum spricht Gott durch andere zu uns? Er könnte uns doch auch direkt ansprechen. Tut er ja auch oft genug. Aber es gibt manchmal Momente, wo wir gar nicht bereit sind, eine bestimmte Botschaft zu hören. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Der König David hatte Ehebruch begangen. Aber Gott war nicht in der Lage, ihn direkt zu ermahnen. David konnte das in dem Moment nicht erkennen, dass das falsch war und dass er schuldig ist. Er war nicht offen für Kritik. direkt von Gott. Und wenn Gott direkt zu uns redet, dann ist das so, ich bekomme einen Gedanken, ja, von Gott direkt, aber wenn ich den nicht annehmen kann, wenn ich prüfe, ist das jetzt von mir, ist das jetzt von Gott oder kommt das so anders her, so, dann werde ich das immer an die Seite tun, wenn ich nicht bereit bin, diese Botschaft zu empfangen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich sage immer, nee, das kann nicht von Gott sein. Ich habe nichts falsch gemacht. So, also hat er jemand anders geschickt, nämlich einen Propheten. Und der hat ihm eine Geschichte erzählt und am Ende gesagt, so, du bist der Mann. Die Geschichte ging nicht um Ehebruch. Und da ging auf einmal bei David das Herz auf und er hat erkannt, ja, damit bin ich mit gemeint. Und er konnte diese Botschaft annehmen. Und war überführt, hat Buße getan und so weiter. Ja, es musste jemand anders kommen, um die Botschaft mitzuteilen, damit David überhaupt empfänglich wird. So, das ist mal so ein Beispiel. Deswegen redet Gott zu anderen, aber die Botschaft gilt mir. Ja, und Gott weiß genau, was er wie sagt, wenn er uns, also Ehebruch wird bei uns in der Gemeinde nicht offenbar gemacht von wegen. Ja, also nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendjemand empfängt hier eine Offenbarung so. Irgendjemand hat Ehebruch gemacht oder so. Da braucht ihr keine Angst zu haben, das werden wir nicht öffentlich machen. Ja? Ich habe nur das Beispiel mal sagen wollen, so, wenn wir eine Botschaft empfangen, das kann auch sein von wegen, du denkst, du bist nicht geliebt. Und wenn Gott zu dir sagt, ich liebe dich von Herzen, dann sagst du in deinem Inneren immer, nee, ich kann nicht gemeint sein, weil ich bin nicht geliebt. Versteht ihr? Dann nehmt ihr die Botschaft, diese Botschaft wird immer abgelehnt. Und dann muss es jemand anders diese Botschaft mitteilen, ein Mensch, von dem wir das hören, der eine Botschaft gekriegt hat von Gott und dann können wir das einordnen, ja, Gott hat wirklich mich gemeint und dann kommt es langsam an und dann sickert es rein, ja, so, deswegen redet Gott durch andere zu uns und das ist gut, darauf zu hören, weil Gott liebt uns und Gott will uns aufbauen und Gutes tun. Und eine solche Botschaft macht natürlich nur Sinn, ja, also wenn ich auf Türkisch meiner Frau sagen würde, ich liebe sie, dann wird sie mich angucken, wovon redest du? Ja, auf Deutsch kann sie das verstehen, versteht sie auch, aber auf Türkisch können wir beide nicht. Ja, also es nützt nichts. Deswegen Sprachenrede ist da im Gottesdienst bei solchen Dingen nicht angesagt. Und trotz alledem, manch einer schließt jetzt daraus, Sprachenrede ist weniger wert. Und Paulus wertet die ja ab, wir brauchen eigentlich gar nicht in anderen Sprachen reden, ist unnütz. Und das stimmt nicht. Paulus sagt das sogar in aller Deutlichkeit, in Vers 5. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden könntet. Und noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Auferbauung empfängt. So, hier wird etwas deutlich. Sprachenrede hat zwei Aspekte. Ich glaube, letztes Mal habe ich das schon mal kurz erwähnt. Sprachenrede für mich persönlich, fürs persönliche Gebet. Ja, das ist, ich baue mich auf, ich rede direkt zu Gott. Das ist ein persönlich intimes Gespräch. Das kann ich jederzeit und überall machen. In der Gemeinde Sprachenrede. Ja, wenn ich da nur in Sprachen reden würde, wird keiner verstehen, hätte keinen Sinn. Es sei denn, es ist eine Botschaft an die Gemeinde. Das gibt es nämlich auch. Der Heilige Geist gibt manchmal einen Impuls in einer fremden Sprache, aber es nützt nichts, den dann so stehen zu lassen, sondern der muss dann ausgelegt werden. Das heißt, der Sinn dieser Botschaft muss in einer verständlichen Sprache weitergegeben werden. Das nennt sich Auslegung. Der Sinn der Sprache muss deutlich werden. Und dazu gibt der Heilige Geist, das ist genauso eine Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, das kann derjenige nicht von sich aus, sondern der Heilige Geist befähigt ihn dazu. Er gibt ihm die Worte, die diese Botschaft enthalten. Und das kann derjenige sein, der die Sprachenrede selber empfangen hat. Das kann aber auch jemand anders sein. Und das macht umso deutlicher, warum, ich meine, Gott könnte ja eigentlich auch direkt gleich in Deutsch reden. Ne? Die Frage habe ich mich auch gestellt. Warum denn eine Sprachenrede? Um ganz, ganz deutlich zu machen, so diese Botschaft kann nicht von dem stammen. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, eine Weissagung, die direkt gleich in Deutsch kommt. Ja, das hat er sich ausgedacht. Das kann ja direkt von dem kommen. Aber eine Sprache, die man nicht sprechen kann, die man nicht versteht, das kann nicht von uns kommen. Das kann nur woanders herkommen, das kann nur von Gott kommen. Und die Auslegung dazu, das heißt, wenn ich die Sprache nicht verstehe und trotzdem den Sinn weitergeben kann, das kann auch nicht von mir kommen. Also ganz eindeutig, ohne Zweifel, das kann nur von Gott kommen. Das ist übernatürlich, das ist der Heilige Geist, der da redet. Ja? So, deswegen, die Sprachenrede für die Gemeinde ist eine gute Sache, wenn sie ausgelegt wird. Und wir sollen dann bitten, so Herr, schön, dass du zu uns geredet hast, aber wir wollen es auch verstehen. Gib uns auch die Auslegung dazu. Und der Heilige Geist gibt das gerne. So, Paulus betont das an einer anderen Stelle nochmal, dass er das Sprachenrede, dass er das nicht abwertet, sondern ganz im Gegenteil. In Vers 18 bis 21. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache, also Sprache, die ihr nicht versteht. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Ich will den letzten Abschnitt mal übersetzen. Schaltet doch bitte euer Gehirn ein und euren Verstand. Ich weiß ja, ihr seid begeistert, in Sprachen zu reden, aber ihr solltet auch überlegen, wozu seid ihr eigentlich im Gottesdienst? Wozu feiert ihr Gottesdienst? Das ist doch nicht euer eigenes persönliches Vergnügen, sondern es ist, um einander zu dienen, um Gemeinschaft zu haben, um einander teilzuhaben, aneinander teilzuhaben. So was nützt das, wenn du toll in Sprachen reden kannst und auferbaut wirst und alle anderen stehen drumherum und verstehen kein Wort. Also bitte überlegt doch mal, wozu ihr Gottesdienst feiert. Ich spreche halt selber gern in Sprachen, ja, aber bitte da, wo es Sinn macht, wo es seinen Platz hat. Genau. Also das brauche ich eigentlich gar nicht sagen, bei uns ist das eigentlich nicht so, ne? Ich spreche gern in Sprachen. Und hier braucht man keinen eigentlich zu ermuntern, nicht in Sprachen zu reden. Eher im Gegenteil. Ihr dürft gerne in Sprachen reden. Das tut euch gut und nutzt diese Gabe. Aber im Gottesdienst viel lieber Weissagen. So, das ist eine Form von Liebe. Das selber im Gottesdienst in Sprachen reden ist Egoismus. Und Paulus hat gleich zu Anfang betont, liebt einander und nimmt Rücksicht aufeinander und dient einander. Das ist Liebe. Und so sollen wir miteinander umgehen. So, der Umgang mit Geistesgaben, wie gehe ich damit um oder wie gehen wir damit um? 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung dienen. Ein jeder habe etwas. Hast du dir heute Morgen überlegt, wenn du zum Gottesdienst kommst, was du der Gemeinde mitteilen möchtest? Ganz neuer Gedanke, ne? Oder hast du gedacht, ich komme heute Morgen zum Gottesdienst, um zu genießen, um eine Predigt zu hören und einen tollen Lobpreis zu machen, damit ich auferbaut werde für die Woche? Das ist eine tolle Sache, ja, aber überleg dir tatsächlich nächstes Mal ohne, ich will dich nicht unter Druck setzen, sondern sei einfach mal offen dafür, zu sagen, so, was kann ich der Gemeinde mitteilen? Was kann ich beitragen? Ein Lied? Oder etwas, was der Herr mir schenkt? Das kann er vorher schenken, das kann er währenddessen schenken, aber ich muss auch offen dafür sein. Wenn ich herkomme und sage, mal gucken, was da geschieht, dann werde ich nichts empfangen. Aber wenn ich sage, Heiliger Geist, rede zu mir, ich möchte gerne was weitergeben, so gib mir was. Ich kann nichts weitergeben, wenn ich nichts habe. Weißt du was? Der Heilige Geist freut sich darauf, wenn du sowas sagst. Ich glaube, dass er dir was gibt. Probier das mal aus. So, und aber was mir hier nochmal wichtig ist, Paulus betont hier nicht so, Hauptsache wir haben Geistesgaben. Nein, der Gottesdienst besteht nicht nur aus Geistesgaben. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes, aber es gibt noch viel mehr. Psalmen sind Lieder. Ja, wir haben Lieder gespielt. auch wenn wir sie nicht unbedingt selber geschrieben haben. Aber auch das könnte sein, dass du ein Lied schreibst und uns mitteilst und vorsingst. Auch das ist eine Möglichkeit. Also es ist eine Vielfalt und alles steht nebeneinander. Hauptsache, es ermutigt, erbaut, tröstet und ermahnt uns. Darum geht es, das brauchen wir. Ja, spricht in unser Leben hinein, baut uns auf. Und darum soll es gehen im Gottesdienst. Ja, und wir empfangen, wir richten uns auf Gott aus und empfangen auch direkt von Gott. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Es wird nicht die große Stimme aus dem Off kommen, ja, und dann zu uns reden. Nein, er gebraucht uns. Er gebraucht dein Herz, um sich mitzuteilen. Dein Geist, durch deinen Geist geht es hindurch. Also öffne dich dafür. So. Wie ist es jetzt mit der Sprachenrede? Ich lese mal 27 bis 29. Wenn jemand in einer Sprache reden will, jetzt geht es um diese Botschaft, sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und zu Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Versteht ihr, warum ich sage, in Korinth ging das drunter und drüber? Ja, das ist der Grund dafür, dass wir das einschätzen können. Paulus musste da Ordnung reinkriegen. Ja, Propheten haben alle durcheinander. Ja, wenn der eine angefangen hat, dann dachte er, oh, ich auch noch. Und gleich dazu. Und gleich da währenddessen. Und keiner hat mehr was verstanden. Ja, was nützt das, wenn wir alle durcheinander reden? Dann verstehen wir gar nichts mehr. So, und deswegen sagt Paulus, bitte der Reihe nach und nacheinander. Ja. So, das ist mit Sprachenrede so, also ich glaube nicht, dass wir hier sagen müssen, so höchstens drei. Ich sage, bitte, bitte ein, aber nicht höchstens drei. Ja, also bei uns ist das noch ein bisschen anders und ich ermutige uns. Also ich würde gerne lieber sagen, nicht mehr als drei. Aber da arbeiten wir noch dran, dass wir da hinkommen. Gut, Propheten auch, bitte drei nacheinander. Bitte, 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 nicht weniger, sondern mehr. So, und dann steht da was ganz Wichtiges. Wir sollen das beurteilen, was die Propheten sagen. Es gibt auch so den Ansatz von wegen, Gott hat ja geredet und Gottes Rede darf ich doch gar nicht kritisieren oder in Frage stellen oder hinterfragen, ist das wahr oder nicht. Wenn Gott geredet hat, ist doch das, ja, dann muss ich das so nehmen, wie es da ist. Nein, Gott fordert uns auf dazu, das zu beurteilen. Weil es geht auch anders. Also wir können durchaus auch Mist erzählen. Weil es geht in uns hinein, ja, also durch in unseren Geist hinein und dann in unseren Verstand hinein. Die Botschaft, die Gott uns gegeben hat, das ist nicht pures Wort Gottes, wenn ich prophezeie, sondern das geht durch meinen Verstand hindurch. Und auch meine Meinung mische ich damit rein. Meine Vorstellung, so wie ich das rüberbringe, das kommt damit rein. Das ist eine Mischung von dem, was Gott mir direkt mitgeteilt hat. Und der Kern ist sicherlich richtig, gehe ich mal von aus, wenn das vom Heiligen Geist kommt auf jeden Fall, ist ein wahrer Kern drin, aber trotzdem kommt was von mir mit dazu. Und das muss ich auseinanderpoolen. Ja, da muss ich sagen, so, ja, das war von mir und das war von Gott. Und das können wir meistens nicht selber, weil wir denken immer, also zumindest ging mir das früher immer so, dass ich gedacht habe, das ist jetzt pures Wort Gottes. Ich gebe genau das weiter, was Gott sagt. Nee, da müssen wir uns von verabschieden. Da ist auch was von uns mit drin. Und wenn dann jemand sagt so, okay, das ist genau der Kern, den Gott uns mitteilen wollte. Das ist die Botschaft. Dann ist das gut so. Das ist keine Kritik an dir. Das ist ganz normal, dass da was von dir mit reinkommt. Deine Überzeugung, das, wie du gelehrt bist, deine Theologie, die kommt da mit rein. Und das ist nicht schlimm. Aber Gott sagt, wir sollen es beurteilen. Und zwar, wer soll das denn beurteilen? Alle Propheten, die in der Gemeinde sind? Oder nur die Gemeindeleitung? Oder wer soll denn das beurteilen? Natürlich ist die Gemeindeleitung in der Pflicht, das zu beurteilen. Das ist doch gar keine Frage. Und das wäre schlimm, wenn wir das nicht machen würden. Aber wir sind nicht die Einzigen, die etwas vom Wort Gottes verstehen. Und die Botschaft ist nicht alleine an die Gemeindeleitung gerichtet. Das heißt, jeder ist in der Pflicht zu fragen, was will Gott mir damit sagen? Was ist damit mit dem Wort Gottes überein. Jeder ist in der Pflicht zu beurteilen, was ist die Botschaft in dieser Prophetie. Ja? Und manche Prophetie, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, manche Prophetie muss auch gedeutet werden. Gott spricht nicht immer Klartext, sage ich mal. Manchmal gibt er uns Bilder, die wir deuten müssen. Was hat Hugh vorhin gesagt? Das ist eine Krone. Mal rein sachlich betrachtet ist das aus Keramik, ist golden angemalt und ist eine Krone. Aber was bedeutet diese Krone? Was bedeutet die, wenn du eine Krone siehst? Ja, ist ein schönes Ding, kann ich aus Aschenbecher nehmen. Hugh hatte vorhin eine andere Deutung. Das ist ein Symbol dafür, dass wir Kinder Gottes sind. Und die Kinder vom König sind Königskinder. Das heißt, du darfst sie symbolisch auf den Kopf setzen. So, das ist gedeutet, klar. Ja, ich muss erkennen, wenn Gott mir eine Krone zeigt, was will er mir damit sagen? Das ist eine Deutung. Und da muss ich den Heiligen Geist fragen, was willst du mir damit sagen? Also muss ich das beurteilen. Versteht ihr? Und Gott möchte, dass wir das beurteilen. Wisst ihr, da machen wir uns Gedanken darüber, was Gott reden will. Und wenn wir das versuchen zu beurteilen, darüber nachzudenken, dann beschäftigen wir uns mit der Botschaft und sie bleibt viel besser hängen. Das ist mit ein Grund, warum wir das beurteilen sollen. Und natürlich müssen wir auch aussortieren, wie gesagt, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Ja, das ist unsere Aufgabe. Wir wollen doch nicht von irgendwem beeinflusst werden. Wir wollen hören, was Gott sagt. Ja, deswegen sollen wir es beurteilen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Verse 30 bis 33. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister des Propheten sind dem Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen. Wer von euch schon mal eine Botschaft empfangen hat von Gott, der weiß, dass das manchmal richtig drängend ist. Ja, ich habe vorhin davon gesagt, das ist so ein besonderer Moment. Also Gott spricht zu uns, das ist schon mal sowieso was Besonderes. Aber wenn es dann wirklich eine Botschaft ist, wo du spürst, das ist jetzt eine Botschaft für die Gemeinde, dann hast du das Gefühl, also mir ging das zumindest so, dann hast du das Gefühl, das muss jetzt und in diesem Moment unbedingt an die Gemeinde gesagt werden. Aber das ist nicht unbedingt immer richtig und gut. Mitten im Lobpreis, Hugh, hör doch mal eben auf zu spielen, ich habe eine Botschaft. Nee, ich glaube nicht, dass das genau der Moment ist. Dann kann ich auch warten, bis der Lobpreis vorbei ist und dann die Botschaft geben, weil dann wird sie auch gehört. Wenn du im Lobpreis versunken bist und in der Gegenwart Gottes bist und mit ihm dich unterhältst und dann hörst du auf einmal eine Botschaft von einer anderen, dann bist du raus, dann bist du nicht aufnahmefähig. Das heißt, wir dürfen den Zeitpunkt finden, wo die Botschaft dran ist. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Wir denken manchmal so, ja, wir fühlen uns gedrängt, ja, und meinen, das muss jetzt unbedingt sein, das muss unbedingt gehört werden. Aber Gott hält sich da dran, auch an unserer Ordnung, die wir vorgeben. Und wir dürfen auch da den Verstand einschalten und sagen, wo ist der richtige Zeitpunkt? Wo wird die Botschaft auch am besten ankommen? Ja, und der Heilige Geist wird uns niemals zwingen, so, ich habe dir das gesagt, du musst das jetzt sofort sagen. Deswegen steht hier, der Geist der Propheten ist den Propheten untertan. Ja, der Geist gibt uns etwas, aber dann ist es in unserer Verantwortung, wann wir das weitergeben, wem wir das weitergeben. Ich habe vorhin davon gesprochen, von wegen, ja, der Heilige Geist kann auch offenbaren, wenn jemand Ehebruch gemacht hat. Wenn ich jetzt nur diese Offenbarung empfange, ich nehme mal Fritz, ich weiß, er macht keinen Ehebruch, deswegen nehme ich den als Beispiel. Ja, es ist nur ein Beispiel, ich sage das nochmal ausdrücklich mit drei Ausrufezeichen. Das ist jetzt keine Prophetie über Fritz. Ja? So, ich nehme nur ein Beispiel, ich nehme nur mal jetzt eine Person, die hier ist. So, ich empfange jetzt diese Botschaft, Fritz hat Ehebruch begangen. Und dann gehe ich hier nach oben und sage so, Fritz,
du bist ein Ehebrecher.
Ist das richtig? Ist das ein liebevoller Umgang mit Geistesgaben? Was mache ich damit, Fritz? Ich stelle ihn bloß, ich stelle ihn an den Pranger. Ich werfe ihm etwas vor, ohne mit ihm darüber geredet zu haben, um ihm die Möglichkeit zu geben, dazu etwas zu sagen. Was ist, wenn diese Botschaft nicht vom Heiligen Geist stammt? Dann ist Fritz gebrandmarkt. Der wird diese Ansprache, dass er ein Ehebrecher ist, nicht wieder los. Ist das Liebe? So, also, wenn der Heilige Geist mir so etwas gibt, dann bin ich in der Verantwortung, liebevoll mit dieser Botschaft umzugehen. Und wie mache ich das dann? Indem ich Fritz an die Seite nehme und unter vier Augen und sage, du Fritz, ist da irgendwas in deinem Leben vorgefallen? Und ich sage nicht, du bist ein Ehebrecher. Ich kann ihn fragen. Ich gebe ihm die Gelegenheit dazu, was zu sagen. Ich gebe ihm die Gelegenheit, Buße zu tun. Natürlich, wenn er dann sagt, ja, ich bin da in Gedanken an dieser einen Frau oder wie. Also wie gesagt, bitte, das ist jetzt rein hypothetisch, ich sag's nochmal, ja. Aber versteht ihr? So, und worum geht es denn dabei? Wenn das so sein sollte, dann soll Fritz Buße tun und seine Ehe in Ordnung bringen. Aber das nützt nichts, wenn alle anderen das auch wissen. Das reicht, wenn Fritz das weiß und das tut. Versteht ihr? So, wir sollen verantwortungsvoll mit den Gaben umgehen. Deswegen muss ich prüfen, wann ist das dran, wem zu sagen. Und das ist mit ein Grund, warum wir als Gottesdienstleiter oder als Pastor dann fragen, so, was habt ihr denn für eine Botschaft, was wollt ihr denn weitergeben, um euch da einfach zu unterstützen und zu helfen, damit sowas nicht passiert. Ja, ich möchte nicht, dass offenbar wird, dass irgendjemand das öffentlich sagt, was unter vier Augen gesagt werden soll. Aber das, was öffentlich gesagt werden soll, Ermutigung, Friedchen hat mir vorhin eine Botschaft weitergegeben, ich bringe das jetzt mal an dieser Stelle, weil das gerade passt. Fürchtet euch nicht. Ich bin mit euch. Das ist eine Ermutigung und das gilt uns allen. Fürchtet euch nicht, ich bin mit euch. Das hat noch eine weitere Bedeutung, die setze ich an einer anderen Stelle, weil ich weiß, wo sie hingehört. Aber dieses fürchtet euch nicht, ich bin mit euch, ist doch eine Ermutigung. Gott ist mit uns. So, ich setze an die Stelle, wo es passt. Versteht ihr? So, der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan und ich muss lernen, damit richtig umzugehen. Und das können wir lernen. Und ich sage euch gleich, wir machen Fehler dabei. Ja? Das ist kein Problem. Das weiß Gott auch. Lehrlinge machen Fehler. Und wenn wir anfangen, mit Geistesgaben umzugehen, dann werden wir Fehler machen. Das ist für den Heiligen Geist überhaupt kein Problem. Wir können von Leuten lernen, die das schon gemacht haben. Ja? Und dann lernen wir und dann hören wir und lernen damit richtig umzugehen. Und wenn wir einen Fehler machen, dann können wir sagen, tut mir leid, entschuldigt bitte, das war Mist. Ja, das war zur falschen Zeit, am falschen Ort, wie auch immer. Dann können wir uns entschuldigen und dann vergeben wir doch gerne. Wir lieben einander. Wir leben miteinander und wollen einander lieben. In diesem Text, 1. Korinther 14, ich würde diesen Abschnitt gerne überspringen, aber ich habe gedacht, das kann ich nicht machen. Wer darf sich denn eigentlich beteiligen? Wer darf denn eigentlich Geistesgaben weitergeben? Nur die Leitung, nur die besonders Geistbegabten, nur die schon ganz lange im Glauben sind, also mit Jesus gehen. Wer darf das weitergeben? Hättet ihr da mal eine Antwort? Genau, der was empfangen hat, der soll was weitergeben. Und das ist egal, wer das ist. Und wenn die Erwachsenen die Ohren alle zu haben und die Herzen alle zu haben, dann nimmt er Kinder. Könnt ihr euch daran erinnern, letzten Sonntag? Ja, Brian, der rumgegangen ist. Ich glaube nicht, dass Brian das begriffen hat, was er da macht. Aber der Heilige Geist hat ihn gebrauchen können, weil er ein unschuldiges und Herz hat. Er ist rumgegangen und hat einige von uns angeguckt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist damit etwas weitergeben wollte. Unser Fehler war, dass wir darauf nicht eingegangen sind. Das haben wir im Nachhinein, wir haben nochmal drüber gesprochen. und nochmal mit uns ausgetauscht. Wie gehen wir mit sowas um? Und unser Fehler war, dass wir darauf nicht eingegangen sind, gefragt haben, Heiliger Geist, was wolltest du uns damit sagen? Und wir haben Buße getan darüber und gesagt, Herr, wir wollen lernen, damit umzugehen. Auch wir machen Fehler, auch als Gemeindeleitung. Wir wollen lernen, damit umzugehen. Wir wollen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Wir wollen hören, was er zu sagen hat. Ja? Also, die Frage, wer darf denn weitergehen? Sage ich mal gleich von vornherein. Jeder. Jeder. Der Heilige Geist gebraucht sogar Menschen, die sich noch nicht bekehrt haben, die noch nicht ihr Leben Jesus gegeben haben. Ist für den überhaupt kein Problem. Könnt ihr in der Bibel nachlesen. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Aber ich lese jetzt mal die Verse, und zwar aus der Elberfelder Übersetzung, und da werdet ihr merken, warum ich da eigentlich drüber wegspringen wollte. Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Alle dürfen weitergeben, bis auf die Frau. Versteht ihr, warum ich da gerne drum rum wollte? Aber ich gehe nicht drum rum, weil ich weiß, da haben viele Schwierigkeiten mit dieser Stelle. Das ist doch Wort Gottes. Das hat Paulus gesagt, das ist Wort Gottes, da müssen wir uns doch dran halten. So, wenn diese Stelle wörtlich nimmt und sagt, so, das ist eine Anordnung Gottes, die müssen wir umsetzen. Dann muss ich sagen, das tun wir nicht. Oder? Also ich hätte in einer Usanja ja heute Morgen keine Gottesdienstleitung machen lassen dürfen. Es geht ja hier nicht nur um Prophetie. Wenn es hier heißt, die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, dann geht es auch um sowas. Sarah hat, glaube ich, heute Morgen auch mitgesungen, ne? Und Silvia auf jeden Fall. Ja, singen ist eine andere Form von Reden, aber sie hat was mitgeteilt. Dürfen wir das? Ist jetzt Sarah und Silvia und Usanja, sind jetzt sündig geworden und haben wir einen Fehler gemacht? Waren wir Gott nicht gehorsam? Die Fragen müssen wir uns stellen. Und das ist die Spannung von so einer Bibelstelle. Ja, wir stehen auf einmal davor und sagen so, was dürfen wir jetzt eigentlich? Wir wollen das Wort Gottes ja verstehen und wörtlich nehmen oder ihm gehorsam sein. Aber dann sind wir in dieser Spannung, in dieser Zerreißprobe. Wir machen das ja eigentlich ganz anders. Warum eigentlich? Sind wir Gott ungehorsam oder nicht? So, deswegen möchte ich da ein bisschen tiefer rein. Jetzt wird es ein bisschen theologisch, das geht aber nicht anders. So, ich habe euch gesagt, das ist ein Brief an die Korinther. Wisst ihr, wie lange der her ist, wie alt der ist? Das war ungefähr 55 nach Christus. Könnt ihr selber ausrechnen, wie alt der ist. Könnt ihr vorstellen, dass 55 nach Christus eine ganz andere Kultur geherrscht hat als heute? Dass ganz andere Philosophien, Gesellschaftsüberzeugungen da waren als heute. Könnt ihr euch das vorstellen? So, und das müssen wir mit berücksichtigen. Das ist ein Brief an die Korinther. Da steht viel drin, was wir heute noch genauso umsetzen können. Alles das, was ich eben über Geistesgaben gesetzt habe, das ist nicht nur in die Zeit damals 55 nach Christus geschrieben, sondern das können wir heute genauso umsetzen. Nacheinander und so weiter, Ordnung, ja, beurteilen, all das gehört dazu. Aber die Stellung der Frau ist heute eine ganz andere, als sie damals war. Und warum geht Paulus darauf ein und sagt so, ich erlaube einer Frau nicht in der Gemeinde zu schweigen? Und deswegen habe ich diese Bibelstelle genommen, aus dem Elberfelder, so wie alle anderen Gemeinden das auch machen. Jetzt lass uns doch mal gucken, welche Gemeinde lässt denn keine Frauen reden? Kennst du eine Gemeinde, eine bibelgläubige christliche Gemeinde, ich grenze das mal ein bisschen ein, die keine Frauen zu Wort kommen lässt? Ich kenne auch keine. Ich sage nicht, es gibt keine, aber ich kenne keine. Also wir halten uns nicht mehr an diese Praxis, aber wir müssen auch fragen, warum eigentlich? So, und die Begründung ist, in der damaligen Zeit war es gesellschaftlich nicht akzeptabel, wenn eine Frau vor einer versammelten Mannschaft was sagen durfte. Das haben, hat die Versammlung nicht angenommen. Das war so ein No-Go, ein Tabu. Und wenn die Gemeinden das jetzt anders gemacht hätten als alle anderen, als alle in der Gesellschaft, dann wäre die Gemeinde nicht mehr akzeptabel gewesen. Versteht ihr? Wir müssen uns ein Stück weit auch danach richten, so wir wollen eine Botschaft an alle Menschen richten. Aber wenn wir uns verhalten, was die Menschen nicht verstehen, wenn wir in einer Art und Weise nicht darauf eingehen, also wenn wir, ich sag's mal ganz einfach, um das mal deutlich zu machen, nicht Theorie, wenn wir das heute durchziehen würden und keine Frau reden lassen würden, dann würden die alle sagen, hier, ihr spinnt ja wohl. Versteht ihr? Sind denn Frauen irgendwie ein bisschen weniger wert? Haben die weniger Verstand? Damals durften Frauen nicht studieren. Die wurden nicht im Wort Gottes unterrichtet. Und die hatten nirgendwo was zu sagen. Die waren in keiner Stellung, wo sie irgendwelchen Einfluss hatten. Das war damals üblich. Und Paulus hat sich schlichtweg daran gehalten. Er sagt, macht das so, wir ordnen uns der Kultur, der Gesellschaft an diesem Punkt unter. Aber wir nehmen nichts von der Botschaft weg, dass wir Christus verkündigen. Wir halten uns nur in diesem Fall an die Ordnung der Gesellschaft. Und wenn wir das in diesem Sinne machen, wie Paulus das hier deutlich macht und den Korinthern sagt, dann müssen wir sagen, wir geben den Frauen die gleiche Stellung wie den Männern heute. Weil in der Gesellschaft hat die Frau annähernd die gleiche Stellung. Sie dürfen studieren. Guckt mal übrigens nach, wie lange Frauen studieren dürfen. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, sie haben inzwischen eine Stellung erreicht und eine Frau ist nicht weniger wert, die ist nicht weniger intelligent, die kann nicht weniger von Gott empfangen, wie Männer auch. So, und wenn ich jetzt noch weitergehen würde, ich könnte euch noch mehr Begründungen geben. Lest mal in 1. Korinther 11, da steht was Ähnliches drin, aber da steht etwas davon, dass Frauen weissagen dürfen und dass sie beim Weissagen etwas auf dem Kopf haben sollen. Also widerspricht sich Paulus doch. Wenn sie weissagen dürfen, dann reden sie doch in der Gemeinde. Versteht ihr, dass das nicht eine ausdrückliche Anordnung ist, Frauen dürfen gar nicht reden in der Gemeinde, sondern das hat was mit diesem gesellschaftlichen Stand zur damaligen Zeit zu tun. Ja? Und wir dürfen uns weiterentwickeln, genauso wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Was sich niemals ändern wird, ist die Botschaft von Christus. Das bleibt. Ja, aber der Umgang, die Form, auch wie wir Gottesdienste feiern, damals hat man keine Gitarre und kein Keyboard gehabt. Ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Weil wir machen das ja anders als sie damals. Versteht ihr? Wir passen uns an in den Formen, aber nicht in den Inhalt. Versteht ihr? So deswegen sage ich, auch Frauen dürfen, anders als Paulus das hier sagt, auch Frauen dürfen, sollen, ich bitte euch darum, empfangt was vom Heiligen Geist und gebt es weiter. Schlusswort des Paulus. Und ich lese tatsächlich so, wie es da steht. Also ihr Brüder, das müsste ich jetzt ja wegstreichen, ne? Aber Paulus hat das damals an die Korinther geschrieben. Und genau in diesem Sinne, wie ich das eben gerade gesagt habe, schreibt er die Brüder an, weil die verantwortlich waren. Heute würde ich das anders schreiben. Und nochmal für uns zum Verständnis, Brüder ist im Griechischen ein Ausdruck, den man genauso gut als Geschwister übersetzen kann. Da waren nicht nur die Männer mit gemeint. Und deswegen würde ich das lieber jetzt vorlesen. Also ihr lieben Geschwister, strebt danach zu weissagen. Und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Und was kann ich dem hinzusetzen? Strebt nach der Weissagung. Also strebt danach, Gottes Reden zu empfangen. Macht eure Herzen, euren Geist auf dafür. Der Heilige Geist will gerne reden. Und er will zu dir reden. Er will dich gebrauchen. Und damit ihr nicht erst nächsten Sonntag das ausprobieren könnt, haben wir uns überlegt, wir machen das jetzt gleich. Ich habe mit Juk gesprochen, mit Juk und Sarah, und die spielen jetzt noch zwei Lobpreislieder. Und ihr habt vorhin schon gemerkt, wir kommen wirklich in die Gegenwart Gottes. Öffnet euch dafür. und empfangt. Und dann seid gute Postboten und gebt's weiter. Ich bin mal gespannt, was da alles kommt. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich würde mich freuen, wenn wir sagen, reicht. Wir wollen heute nochmal zum Ende kommen. Aber ich werde euch nicht zwingen, wenn ihr sagt, nee, ich traue mich nicht, aber ich möchte euch ermutigen, ihr könnt nichts falsch machen. Ihr könnt nichts falsch machen. Selbst dann, wenn etwas von euch da reinkommt, es ist nicht gleich von vornherein falsch, weil es von euch kommt. Ihr habt auch gute Gedanken. Ja? Und der Heilige Geist weiß das, der rechnet damit. Der freut sich auch darüber. Mit ganzem Herzen reinbringen. Und dann sortieren wir. Kein Problem. Ich ermutige euch. Lass uns das jetzt gleich ausprobieren. Ich bitte Juk und Sarah nach vorne und lass uns da offen sein, uns öffnen für den Heiligen Geist. Ich bete nochmal ganz zum Schluss. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du gerne redest. Und das ist so wertvoll, die Dinge, die du uns sagen willst. Herr, wir wollen hören, was du uns mitteilen willst, wie du Jesus ehrst, wie du uns mitteilen willst, was der Vater über uns denkt, was er uns zu sagen hat, wie er uns ermutigen will, wie er uns seine Liebe offenbaren will. Und wenn nötig auch, wo wir uns korrigieren müssen. Oder da, wo wir Trost brauchen, wo er uns einfach tragen will. Und Herr, wir wollen das hören. Und wir wollen einander damit dienen. Wir möchten es gerne weitergeben. Und ich danke dir, Herr, dass du bereit bist, dass du die Fülle hast, die du uns mitteilen willst. Und das tu. Jetzt. Amen. Amen. Aber zwei habe ich schon mal gekriegt. Ich will euch tragen bis zum Alter hin. Und ihr sollt sagen, dass ich gnädig bin. Und das hat Hanne gekriegt. Ich glaube, das ist nicht unwichtig zu sagen. Und das ein junger Mensch gekriegt hat, in dem mir das leicht über die Lippen gekommen. Weil der weiß nicht, wie es im Alter ist. Hanne, wie alt bist du jetzt? Mit 85 Jahren weiß man, wie sich Alter anfühlt. Und dann zu sagen, ihr sollt sagen, dass ich gnädig bin, das hat mit Hanne mit Sicherheit was gemacht. Und ich bin froh, dass sie das weitergegeben hat. Sie hätte auch sagen können, nee, Herr, ich kann nicht sagen, dass du gnädig bist. Aber das sagt auch uns was. Wir können in jeder Situation, in der wir sind, sagen, Gott ist gnädig. Und diese Ermutigung, ich will euch tragen bis zum Alter. Wir haben noch einiges vor uns. Mehr oder weniger, ne? Aber der Herr ist bei uns, mit uns. Ich finde das sehr ermutigend. Ich habe eine Mischung aus Weissagung und Bild gekriegt. Ihr alle kennt Müsli, ne? Wenn du Müsli in eine Schale füllst, dann sind das ganz viele Körner und Jesus ist eigentlich für sich, auch wenn sie alle zusammenliegen. Das ist ein Bild auf uns. Wir haben keine Verbindung. Wir könnten alle zusammen sein und trotzdem keine Verbindung haben. Um das zusammenzukriegen, kann man Eier und Mehl dazu tun und das backen. Dann wird's ein Kuchen. Und um Kuchen sagt man nicht mehr, das sind Einzelteile. Das ist eine Einheit. Und der Herr sagt so, diese Eier und Milch, vor allen Dingen die Eier, das ist Liebe. Die Liebe, die er uns schenkt, zueinander, miteinander. Und wir sollen diese Liebe empfangen. Er will uns eins machen. Nicht Kuchen. Das ist nur ein Bild. Er will uns eins machen. Anteil haben aneinander. Jeder ist besonders für sich und trotzdem nicht alleine. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, sollen wir nicht Müsli sein, sondern Kuchen. Und er will das tun.